Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten. Wer sagt das immer? Oh, kennt das keiner mehr? Oh, da war so ein Kabarettist, ne? Genau, Rüdiger Hoffmann. Rüdiger Hoffmann, bis heute beginnt er so, startet er so immer, wenn er irgendwo startet oder einsteigt. Wie steigt man denn eigentlich ein als Interimspastor einer freien evangelischen Gemeinde hier in Wetter? Man könnte ja jetzt denken, ja, jetzt gibt es erstmal so eine Art Regierungserklärung. Ja, so die erste Predigt hier, so eine Erläuterung, wie das jetzt laufen soll. Also abgesehen davon, dass mir dafür ein N in meinem Nachnamen fehlt. Ja, ich bin nämlich kein Finanzminister. Und wir sind ja hier auch nicht im Bundestag und ich bin nicht von der FDP, sondern wir sind in der FEG, in der Freien Evangelischen Gemeinde. Gibt es in den Freien Evangelischen Gemeinden keine Regierung? Also außer natürlich, klar, der Chef, den gibt es. Deswegen wird es jetzt auch keine Regierungserklärung oder ähnliches geben. Deswegen möchte ich euch gerne mit hineinnehmen und euch was vorstellen. Na, das war zu früh. Eigentlich zu früh, denn ich wollte mich fragen, ob ihr das Wort Epaphras kennt. Es gab schon einen kleinen Spoiler. Epa, wer war bei der Bundeswehr? Ah, ein paar waren bei der Bundeswehr, da gab es nämlich sowas, ne? Nämlich diese Einmannpackung. Und tatsächlich war das manchmal ein Fraß. Ja, aber das meine ich gar nicht. Das ist gar nicht damit gemeint, sondern Epaphras ist ein Name im Neuen Testament. Ein Mensch, der dort vorkommt, er gehörte vermutlich zu der gleichen Gemeinde wie Philemon und Onesimus. Es gibt einen Philemon-Brief im Neuen Testament. Und aus dem wir übrigens entnehmen können, dass dieser Epaphras Paulus besucht hat. Und vermutlich sogar gerade mal bei dem Besuch mit eingebuchtet wurde. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum besucht dieser Epaphras den Paulus, wenn die Gefahr besteht, direkt mal im Knast zu landen? Vermutlich, weil er die Hilfe des Paulus in Anspruch nehmen wollte. Denn er hatte Verantwortung für eine Gemeinde in Kolossä. Die Stadt Kolossä liegt in der heutigen Türkei. Damals war das die Provinz Kleinasien. Wenn Sie eine Bibel zu Hause haben, gucken Sie mal, da gibt es diese Landkarte auch. Und im Gegensatz eben, das kann man hier auf der Karte auch sehen, war Kolossä keine Hafenstadt wie zum Beispiel Korinth und damit auch nicht verbunden mit dem typischen Groß- oder Handelsstadtklientel und den entsprechenden Problemen, die wir zum Beispiel im Korintherbrief entdecken können. Kolossä lag an einer Handelsstraße, die aber zunehmend an Bedeutung verlor. Und somit auch die Stadt Kolossä. Zumal die Orte Hierapolis und Laodicea, mit denen die drei bildeten so ein Städtedreieck, immer bedeutender wurde. Und in all diesen Städten gab es Gemeinden, die vermutlich eben nicht von Paulus gegründet worden sind, sondern unter anderem von wem? Epaphras, genau. Und Paulus hatte dann, das kann man dem Philemonbrief entnehmen, die Absicht, diese Gemeinde in Kolossä und die Gemeinde dort eben zu besuchen. Weil er von dieser Gemeinde so viel Gutes gehört hat. Das kann man auch im Kolosserbrief nachlesen. Paulus freut sich über die Gemeinde, freut sich darüber, dass ihre Zielrichtung ja gut ist. Sie sollen die gar nicht ändern, sie sollen weitergehen, sie sollen weiter Fortschritte machen, denn die Gemeinde war auf einem guten Weg. Und doch gab es so ein paar Punkte, die Paulus ansprechen musste. Und weshalb wahrscheinlich Epaphras eben den Rat von Paulus suchte. Es gab so ein paar wirre Ideen und Meinungen dort in der Gemeinde, man könnte vielleicht auch von Irrlehren sprechen, die aber vor allen Dingen eben die Gemeinde verunsicherten. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, vielleicht nur so weit. Es gab Leute dort, die sagten, also so ein ganz erfüllter Glaube, da reicht nicht nur die Beziehung zu Jesus, sondern es gibt noch vertiefendere Wege. Zum Beispiel Einheit mit den Weltelementen, gewisse Frömmigkeitsübungen und vor allen Dingen Loslösung von allem Menschlichen und Leiblichen, also nur noch der Heilige Geist, nur noch Jesus und so. Und dagegen wehrt sich Paulus sehr massiv, weil allein die Beziehung zu Jesus wichtig ist, was übrigens ein Kernelement freievangelischer Theologie ist bis heute. Jesus allein reicht. Die Fülle Gottes ist allein in Christus. Es braucht keine besonderen Wege oder Methoden, um vielleicht auch eine vertiefendere Gottesbeziehung zu haben. Ich glaube, dass das bis heute wichtig ist, weil der fromme Markt immer wieder solche Phänomene hervorbringt, wo einem dann gesagt wird, so, ja, so, so, dann hast du eine wirklich tiefe Gottesbeziehung. Ich weiß nicht, wer von Ihnen doch das Gebet des Jabez kennt. Da gab es eine ganze Bücherreihe und manche haben da gesagt, ja, wenn nur so beten und dann funktioniert es. Oder die 7-Schritte-Strategie von XY oder gewisse Formen von Lobpreis oder die 7 Wege von wer weiß von wem. Natürlich können solche Sachen helfen, das ist gar keine Frage. Aber sie sind eben nicht so eine Art Zauberkiste. Ja, pling und dann funktioniert alles. Das ist nicht so. Und erst recht wird es schwierig, wenn man solche Sachen in den Mittelpunkt nimmt. Sondern wichtig allein ist Jesus Christus. Und eine Theologie, die diesen Jesus Christus in den Mittelpunkt stellt. Martin Luther bezeichnete diesmal als Theologie des Lichts, inklusive dieser 4 Solas, oder eigentlich muss man korrekterweise Soli sagen, dass nämlich allein der Glaube, allein die Gnade, allein Jesus Christus, allein die Heilige Schrift, das ist wichtig. Das ist Kern auch evangelischen Glaubens. Und so warnt Paulus im Kolosserbrief davor, falsche Wege und Hilfsmittel zum Zentrum zu machen. Also nur im Lobpreis, nur wenn der dann auch so und so ist, nur dann können wir wirklich Jesus erfahren. Oder was anderes? Nö, so ist es nicht. Gott ist viel größer und man kann ihn sehr vielfältig erfahren. Und in diesem Wegabschnitt sollte Epaphras nun die Gemeinde weiterhin hilfreich begleiten, wie er es auch vorher schon gemacht hat. Deshalb will ich euch heute diesen Menschen so ein bisschen vorstellen, weil er für meine Begriffe für das Leben als Nachfolger Jesu, für das Leben eines Christen im Reich Gottes exemplarisch stehen könnte. Also sprich, für uns alle. Epaphras wird im Kolosserbrief an 2 Stellen erwähnt. Einmal in Kolosser 1 und einmal in Kolosser 4. Wer mitlesen will, darf das gerne tun. Ich lese euch das mal vor. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Und Kolosser 4. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Also, was war Epaphras für ein Mensch? Er gehört ja zu den Personen in der Bibel, die man schnell irgendwie nicht wahrnehmen kann. Er hat kein Evangelium geschrieben, er hat keinen Brief geschrieben, er tat keine Wunder und er wurde auch kein Märtyrer. Aber ich glaube, gerade in diesen versteckten Versen können wir einiges von ihm lernen. Von seinem Leben, soweit es bekannt ist, festmachen, was wichtig ist für Gemeinde, beziehungsweise was wichtig ist auch für jeden einzelnen Christen. Und ich denke, wir können hier 4 Merkmale erkennen, die wir mit Epaphras vielleicht uns auch mal genau anschauen. Die erste, Mitarbeiter, Mitgestalter, Mitdiener. Letztendlich geht es hier um das Miteinander. Paulus spricht hier von ihm als Mitarbeiter, wobei eigentlich wörtlich dort steht Mitsklave. Und macht damit unter anderem deutlich, also abgesehen davon, dass unser Leben als Christen, ne, Christus gehört, dass er der Chef von dem Ganzen ist, unser Herr ist, dass Epaphras sich eben auch nicht als Einzelkämpfer versteht. Obwohl er sogar Gemeindegründer, vielleicht sogar auch Gemeindeleiter war, weiß er, ich bin ein Diener unter anderen. Ich bin ein Mitarbeiter mit anderen. Wie übrigens jeder Christ letztendlich ein Mitarbeiter ist. Jeder Christ ist genauso ein Mitdiener. Sie und er arbeitet, gestaltet mit im Reich Gottes. Wie auch immer das dann aussieht, das bedeutet jetzt nicht, dass man Mitarbeiter in einem festen Team ist, sowas, aber jeder ist irgendwo beteiligt im Reich Gottes, macht mit. Das Reich Gottes ist immer Teamwork. Und Epaphras weiß das. Es geht nur gemeinsam, im Miteinander. Weshalb er ja unter anderem eben auch den Rat des Paulus sucht, weil er sagte, ich weiß auch nicht alles. Und da müssen wir miteinander sprechen, damit wir vielleicht einen guten Weg miteinander auch finden. Was übrigens ja auch ein Kennzeichen ist von freien evangelischen Gemeinden. Freie evangelische Gemeinden sind kein Ein-Mann-Betrieb oder eine One-Man-Show oder irgendwie sowas. So der Pastor und alle hinterher oder wir haben vielleicht noch so ein paar weitere Bekloppte, die es nicht lassen können. Nee, sondern es bedeutet, jeder packt mit an. Jeder bringt seine Gaben, seine Fähigkeiten ein, die er ja von Gott geschenkt bekommen hat, in der Art und Weise, wie es für ihn noch möglich ist. Dass niemand überfordert wird, aber auch nicht niemand unterfordert wird. So versteht sich Gemeinde im Neuen Testament. Was gerade solch ein Bild im Korintherbrief ja deutlich macht, wo die Gemeinde als ein Leib beschrieben wird. Und so verstehen sich übrigens eben auch freie evangelische Gemeinden als ein Miteinander. Ich weiß, dass das gerade in unserer 150-jährigen Geschichte als Gemeindebund hier und da auch schon mal untergeht. Pastoren, Hauptamtliche, sind nur einer untergleichen. Und eigentlich müsste man korrekterweise sagen, der Stefan macht, glaube ich, gerade Kindergottesdienst, sonst könnt ihr das bestätigen, der Stefan Reese, die freien evangelischen Gemeinden stellen eigentlich keinen Angestellten ein, der die Arbeit machen soll, sondern die stellen den eigentlich einen der ihren frei, damit der etwas mehr machen kann. Verstehen Sie den Unterschied? Das ist ein ganz dezenter Unterschied. Und so wurde wahrscheinlich eben auch Epaphras, gut frei evangelisch, eben freigestellt. Für eben diese Aufgabe in den Gemeinden. Und ihm ist klar, auch wenn ich jetzt hier etwas leite, ich bin weiterhin ein Mitdiener. Das heißt, ich stehe mit den anderen in der gleichen Situation, mit den anderen diene ich, ich kämpfe, ich leide, ich freue mich und ich ruhe mich auch aus. Mitdiener sein bedeutet eben nicht, hoppla, jetzt komme ich, so eine Selbsterstellung und es geht nur um das, was ich vielleicht denke. Das war übrigens auch ein Problem dort in Kolossee, dass manche ihre Wünsche in den Vordergrund stellten. Und es geht auch nicht darum, so eine Konsumentenhaltung, na, paar Nette schon, ich guck mal, was die da vorne machen und dann gehe ich auch wieder. Ein Mitdiener erlebt es dann, dass im gemeinsamen Dienen, sich engagieren, das gemeinsame Schwitzen, aber auch in dem gemeinsamen Sitzen und Feiern danach, das Ganze richtig Freude macht. Epaphras, ein Mitdiener, der weiß, es geht nur im Miteinander. Dazu gehört dann auch das zweite Merkmal. Verlässlich, treu, engagiert. Paulus schreibt über diesen Epaphras, er ist ein treuer Diener Christi. Er hört nicht auf. Er, der unermüdlich ist in seinen Gebeten. Er hat viel Mühe um euch und die Gläubigen in Laodicea und auch in Hierapolis. Also der hatte auch mehrere Gemeinden zu betreuen. Und ebenso, dass Epaphras er auch diese Strapazen in Kauf nahm, um den Rat des Paulus zu suchen. Das war ja damals nicht so einfach. Damals gab es keine Bahn und die hat auch nicht gestreikt. So, ne? Und es war etwas unkomfortabel, aber es macht deutlich, auf diesen Epaphras kann man sich verlassen. Das Reich Gottes ist ihm wirklich ein Anliegen. Sein Engagement für Jesus, für die Gemeinde ist kein Hobby oder weil er sonst irgendwie nichts zu tun hätte. Er hat diese Sicht von Gemeinde, die, finde ich, auch Gottes Sicht von Gemeinde ist. Gemeinde ist der Ort, wo Gottes Reich in dieser Welt sichtbar wird. Gemeinde ist der Ort, wo Menschen ein Zuhause finden. Gemeinde ist der Ort, wo Menschen gemeinsam miteinander Jesus nachfolgen. Gemeinde ist der Ort, wo der Einzelne im Glauben gefördert wird. Gemeinde ist der Ort, wo wir wieder aufgerichtet werden, wenn wir gefallen sind. Wo uns geholfen wird, wenn wir uns im Glauben und oder auch im Leben verlaufen haben. Gemeinde ist nicht ein Gebäude aus kalten Steinen, sondern ein lebendiger Tempel aus Menschen gebaut, die Jesus lieb haben und ihm nachfolgen. Und miteinander diesem Jesus dienen, in dieser Welt. Und für diese Menschen setzt Epaphras sich ein. Und nicht nur sporadisch, wenn es ihm gerade mal passt oder er nichts Besseres zu tun hat, sondern kontinuierlich und zuverlässig. Wie man auch im Philemonbrief, wo er auch erwähnt wird, auch herauslesen kann. Er ist ein engagierter Mitarbeiter. Epaphras liebt Jesus und er liebt seine Gemeinde. Übrigens ist das doppeldeutig, ne? Nämlich die Gemeinde Jesu und da, wo er sich zu Hause fühlt. Und deshalb setzt er sich für sie ein, und zwar als allererstes, das ist das dritte Merkmal, vor Gott als Beter. Beten ist die allererste Mitarbeit. Paulus macht es hier deutlich. Epaphras ist ein Mensch, der weiß, wo die wichtigen Entscheidungen fallen. Nicht in Gremien, nicht bei den vermeintlichen Leitern, nicht durch rhetorische Überzeugungskraft oder Taktieren oder sowas, sondern im Gebet. Und interessanterweise nicht so, dass Epaphras das vor sich herträgt. Ich muss das mal ein bisschen vielleicht auch kritisch sagen. Das war letzte Woche wieder mal, finde ich, leider zu beobachten. Ich weiß, hier in Wetter gibt es gerade keine Gebetswoche mehr, keine Allianz. Bei uns gab es das. Und ich bin total fasziniert von dieser Gebetswoche, weil wir müssen uns, das ist international, müssen uns bewusst machen, rund um die Uhr wird eine Woche lang auf der ganzen Welt gebetet. Und auf dieses Gebet, gerade dann, wenn Christen sich zusammentun und beten, liegt eine unwahrscheinliche Verheißung, die wir in dem Johannesevangelium auch nachlesen können. Und obwohl das viele Christen ja wissen, sind diese Veranstaltungen meistens nicht brechend voll. Obwohl es eine so eine Verheißung ist. Und in seiner Weise fehlen auch gerade Menschen, die ganz viel vom Gebet auch reden, die sind meistens auch nicht da. Finde ich manchmal sehr interessant. Nee, Epaphras betet einfach. Er thematisiert das gar nicht. Paulus tut das. Epaphras ringt unermüdlich und kämpft für seine Leute. Und was kann Gebet alles bewegen? Ich vermute, hier sitzen einige, die genau davon etwas erzählen können, wie Gebet etwas in Gang gebracht hat, wie sie erlebt haben, dass Gott diese Gebete erhört hat, wie sie erlebt haben, ja, Gott ist wirklich real. Er hat es übrigens vielleicht nicht immer so erhört, wie wir uns das denken, das mag sein. Übrigens, als wir in Bochum gestartet sind mit der Allianz Gebetswoche, hat Ansgar Hörsting, der jetzt muss ich sagen, ehemalige Präsens unseres Gemeindebundes, dort bei dem Eröffnungsgottesdienst gepredigt und hat auf eine Gebetserhörung deutlich gemacht, die manchen wahrscheinlich gar nicht mehr im Blick hatten. Er hat gesagt, wir Christen haben ganz lange dafür gebetet, dass wir einen Zugang bekommen, gerade auch zu muslimischen Ländern. Da, wo eben Evangelisieren, Missionieren verboten sind. Dann sagt er so etwas, ja, Gott hat das Gebet erhört 2015. Mit der sogenannten Flüchtlingswelle kamen unwahrscheinlich viele Leute aus diesen Ländern zu uns. Gott hat das Gebet erhört. Es war nicht so, wie wir uns das gewünscht haben, aber sie sind hier. Und wir haben es in Bochum ja erlebt, dass Iraner zum Glauben kommen. Was sie vermutlich vor Ort vielleicht nicht, wo es nicht passiert wäre. Und die jetzt diese Botschaft hineintragen, eben auch durch Verbindungen weiter zurück, eben auch in den Iran, wo im Verborgenen unwahrscheinlich viele Menschen gerade zum Glauben kommen. Also Gott erhört Gebet. Nicht immer so, wie wir das wollen. Und Epaphras weiß, dass dieses Gebet die erste Mitarbeit ist. Beziehungsweise bitte nicht falsch verstehen, so als Magie. Dagegen wendet sich Paulus ja im Kolosserbrief. Und bei diesem Gebet kann jeder mitarbeiten. Ich höre das ja manchmal gerade bei Eltern, ich kann ja nicht mehr, hier ist nicht die zweite Reihe, ich kann ja nur noch beten. Hey, das ist die erste Reihe. Das ist nicht die zweite Reihe. Und Epaphras betet und übrigens auch nicht nur für Aldi. Kennen Sie die Aldi-Gebete? Einige nicken, ja. Für Aldi-Missionare auf dem weltweiten Erdenrund. Warum Lidl deswegen nicht so gut abschneidet, weiß ich auch nicht. Aber Epaphras betet konkret, betet ganz konkret. Und vor allen Dingen nicht so, dass seine Ideen und Wünsche sich durchsetzen, sondern vor allen Dingen betet er für eine Sache. Nämlich, dass seine Leute mehr, er betet um mehr, jetzt nicht um mehr Geld oder Macht, sondern er betet um mehr Wachstum in der Jesusbeziehung, um mehr Erkenntnis über Jesus, um mehr Erkenntnis über einen selbst, um mehr Erkenntnis über das, was Gemeinde überhaupt bedeutet. Also um mehr begreifen, verstehen und dann eben auch dies mehr zu leben. Er betet darum, dass seine Leute mehr und mehr verstehen, was der Wille Gottes ist und wie er umgesetzt werden kann. Epaphras betet darum, dass die Kolosser-Christen feststehen. Er betet darum, dass die Kolosse heranreifen, dass sie die nötige Weisheit und Einsicht geschenkt bekommen. Denn gerade das kann man überhaupt nicht machen. Und es lag Epaphras daran, dass die Glaubenden ihr auch nicht stillstanden, sondern Glaubens- und Gehorsamsschritte taten und so ein Leben führen, durch das Jesus der Herr geehrt wird. Dass sie imstande sein mögen, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass ihr Leben Früchte trägt. Dass sie Gott immer mehr kennenlernen. Epaphras will nicht bei dem stehen bleiben, was ist, sondern dass es weitergeht. Und nicht umsonst werden die Jünger Jesu in der Apostelgeschichte auch die Leute des Weges genannt und nicht die Leute des Standpunktes. Wir sind immer unterwegs, wir sind immer Lernende, wir sind schließlich noch nicht im Himmel. Ich weiß nicht, ob Wetter der Himmel, das, nee, glaube ich auch nicht Himmel, ne? Okay. Ja. Und wie wichtig ja eigentlich diese Bereitschaft ist zur Veränderung, diese Bereitschaft der Erneuerung, immer wieder auch ein bisschen unzufrieden sein mit dem Status quo, zeigt das, was Gott der Gemeinde in Laodicea ins Stammbuch schrieb damals, einige Zeit später. Denn im Kolosserbrief steht, dass die Leute in Laodicea den Brief der Kolosser auch lesen sollen. Und es gab anscheinend auch einen Brief nach Laodicea, den gibt es nicht mehr, den kennen wir nicht. Und die sollten die Kolosser lesen. Und einige wissen es, in der Offenbarung durch den Seher Johannes wird der Gemeinde Laodicea gesagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Die Gemeinde Laodicea war anscheinend sehr selbstzufrieden. Hey, es läuft doch. Aber tief drinnen. Doch Gott sei Dank geht dieser Text ja da in der Offenbarung ja weiter. Gott öffnet nämlich die Türe und gibt ein Evangelium, eine gute Nachricht. Das sagt, hey, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Türe auftun wird, zu dem werde ich hineingehen. Ja, selbst wenn man sich vielleicht mal hat gehen lassen, von Jesus nicht mehr viel wissen wollte, die Liebe zu ihm abgekühlt ist, es gibt immer einen Ausweg, es gibt immer einen Neustart, es gibt immer die Möglichkeit, zurück in diese innige Gemeinschaft mit Jesus zu kommen. Vielleicht ist auch heute die Einladung da, das zu tun. Epaphras war sich bewusst, wenn die Gemeinden die Ziele des Reiches Gottes aus den Augen verlieren, wird es kritisch. Wenn sie sich um interessante Theorien und vor allem um sich selbst drehen, ihre Wunschgedanken und sowas, wird Gemeinde zu Fall kommen. Deshalb nimmt Epaphras die Hilfe des Paulus in Anspruch. Gemeinde ist nie für sich selber da, sondern hat einen Auftrag, hat ein Ziel. Und Epaphras will mehr. Gerade das ist wichtig, da auch nochmal genau hinzusehen. Vor allem auch, damit es nicht zu einem unguten Druck kommt. Denn die Merkmale des Epaphras könnten ja auch einen unter Druck setzen, könnten auch mich unter Druck setzen. Boah, zuverlässiger Mitarbeiter, immer nur beten und so. Und ich? Genau da ist dieses letzte Merkmal so wichtig. Es geht nämlich nicht darum, bei diesem mehr zu leisten, mehr zu tun, mehr zu machen, sondern mehr Jesus kennenlernen, mehr was von Jesus begreifen, mehr zu kapieren, wer Jesus eigentlich ist und was er für uns getan hat und was er uns gibt, nämlich gerade inklusive dieser Kraft und der Ausrichtung, mehr zu verinnerlichen, wie sehr ich Jesus und übrigens auch die Gemeinde brauche. Denn nur im Miteinander gelingt die Nachfolge, gelingt Christsein. Und so lade ich euch ein, dass wir hier nun in Wetter, und das gilt übrigens auch für die in Bochum Osten, dass wir miteinander engagiert beten, um mehr zu begreifen, zu verstehen und zu leben. Oder um es mit Paulus zu sagen, dass wir durch seinen Geist all die nötige Weisheit und Einsicht geschenkt bekommen, um ein Leben zu führen, durch das der Herr geehrt wird, um zu tun, was gut und richtig ist, so dass unser Leben Früchte trägt und wir Gott immer besser kennenlernen. Dazu helfe uns Gott. Amen.